Wir machen noch die großen Lichter aus und auch das an der Türe, wenn Sie so nett wären. Nein, innen drin. Jetzt sind Sie gerade weggelaufen. Ja, prima. Dankeschön. Es ist ja so schön in dieser Christnacht, wie überall in der Welt jetzt gefeiert wird. Unter allen Völkern, in allen Nationen. Für die, die ein wenig dem Schnee nachtrauen, muss ich sagen, dass die Bräuche ja sehr verschieden sind. Nicht alle erträumen sich an Weihnachten die Schlittenfahrt im Schneegestöber. Und auch der Tannenbaum ist nicht rund um die Welt verbreitet. Können Sie sich vorstellen, dass das ganz anders ist, wenn man daran denkt, wie jetzt Christen in den Slums von Madras feiern oder wie die Gauchos in der argentinischen Pampa ihre Gäule an der Kirche festzurren oder die Wildbeuter auf Borneo in dieser Nacht feiern oder die Seeleute auf hoher See oder Soldaten am Golf oder Freiheitskämpfer in Angola. Aber allen ist das gemein, dass sie auf die Weihnachtsgeschichte hören. Die Weihnachtsgeschichte, die hält uns ja alle im Bann und die kann man immer wieder hören und dann kommt so viel bei uns zum Klingen und Erinnerungen wachen auf. Ich weiß nicht, wie oft ich schon über die Weihnachtsgeschichte gepredigt habe und immer entdecke ich Neues. Ich habe gern darüber geredet, wie die Menschen dort Frieden suchen. Das war über viele Jahre ein Thema. Wo ist denn Frieden, wenn in der Welt so friedelos ist? Oder andere, die spricht die Liebe an. Die sagen, ach, ich sehne mich so nach der Wärme, nach der Liebe. Aber wenn ich recht sehe, sind in diesen Zeiten, also heute, viele Menschen bewegt vom Mitleid. Wenn Sie die Weihnachtsgeschichte hören, dann kommt Ihnen sofort Mitleid. Das rührt Sie an und Sie sagen, ach, da muss man etwas tun. Man muss sehen, wie man jetzt den Notleidenden beisteht. Das ist richtig wissen. Ich habe ja auch da ein Gefühl dafür. Nur mich interessiert's, ob das mit der Weihnachtsgeschichte richtig zusammenhängt. Das ist gut, wenn Sie kein Eisklotz sind und wenn Sie noch Gefühle haben und auch mit den Menschen in der Not mitfühlen können. Aber was mich überrascht, ist, dass die meisten Menschen das in der Weihnachtsgeschichte erkennen. Das wird auch oft in den Artikeln, in den Zeitungen oder in den Rundfunkkommentaren dann hervorgehoben, dass das der Sinn der Weihnachtsgeschichte wäre. Sieh doch das arme, arme Kind an, das da im Stroh liegt und das braucht doch deine Hilfe. Oder dann wird daran erinnert, dass das eigentlich nicht fein war, wie die Leute von Bethlehem ihre Türen zugesperrt haben und die Fremden einfach abwiesen. Bloß wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, muss man immer wieder fragen, steht das überhaupt in der Weihnachtsgeschichte? Dass die Bürger von Bethlehem hartherzig waren, ich weiß nicht, ob wir da fair mit ihnen umgehen, denn es wird ja nicht behauptet, dass die Platz gehabt hätten und darum dennoch gesagt haben, wir lassen niemand rein, sondern es steht wirklich da, sie hatten keinen Raum in der Herberge und wenn der letzte Quadratmeter belegt ist, was möchten sie machen? Ich denke, das waren gastfreundliche Leute. Man sollte auch nichts unterschieben, was nicht dasteht. Die Bürger von Bethlehem, sie werden nicht beschuldigt in der Weihnachtsgeschichte als hartherzige Leute, sondern es wird nur erzählt, dass durch diese Umstände der Volkszählung nun wirklich einmal kein Platz mehr da war. Und immerhin, die haben ja noch die Türen aufgemacht und haben ihre Notquartiere alle zur Verfügung gestellt. Und so kam es, dass Maria und Josef im Stall ihr Quartier bekamen. Und das andere, ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, dass das Kind in der Krippe unsere Hilfe braucht. Wo steht das eigentlich in der Bibel? Ich meine so langsam das ganze Neue Testament zu kennen, aber ich habe das noch nie in der Bibel gelesen, dass das Kind in der Krippe unsere Hilfe braucht. In der Weihnachtsgeschichte steht jedenfalls überhaupt nichts da. Wenn das so eine Geschichte wäre, die uns rühren soll, dann hätten wir mehr erfahren über dieses Notquartier. Zum Beispiel, schon in der Wortwahl hätte es geheißen, das war ein dunkles Verlies oder ein schlimmes Loch oder das war ein gammliches Quartier oder das stank entsetzlich oder da war Gerümpel drin und das war schmuddelig und dreckig und da hat's einen geekelt, wenn man reinkam. Steht gar nichts da. Wenn das Quartier so schlimm war und wenn unsere Gefühle bewegt werden sollen zum Mitleid, dann wäre doch irgendwas genannt. Steht ja nicht mal genau da, ob es ein Stall war. Wer ein wenig die Bauweise der Häuser Israels kannte, weiß, dass das eigentlich auch noch ganz andere Deutungen zulässt. Also, man weiß nicht einmal, ob es ein Stall oder eine Höhle war, eine Hütte oder sonst irgendeinen Schuppen. Es ist ja überhaupt nicht wichtig, sondern die Weihnachtsgeschichte spricht uns doch alle an, weil so ein Glanz dort ist. Nichts vom Elend, nichts von der Armseligkeit, sondern da herrscht doch Friede, da geht doch eine Freude aus, da ist doch eine Wärme da. Ich möchte ganz offen sagen, ich kenne keinen Platz in der Welt, der mir so lieb ist wie dieser Stall oder was es nun für ein Notquartier war. Im Gegenteil, das ist ein Platz, wo man bleiben kann, weil der Himmel offen ist, weil Gottes Gegenwart da ist. Ach, wenn wir Menschen einmal diesen dummen Gedanken lassen würden, als ob wir überall unsere materiellen Güter hinschleppen müssten und sagen, ach Jesus, der braucht von uns noch eine elektrische Wärmedecke oder irgend sonst noch was und der braucht noch ein Sonderessen und der braucht er nicht. Jesus bedarf unser nicht. Und wenn er nackt, nur in Windeln gepackt, dort in der Krippe liegt, dann ist das doch ein Bild für unsere Armseligkeit, so sind wir alle geboren worden und so werden wir sein, wenn wir sterben. In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut. Damals hat Herodes der Große in Jerusalem großartige Bauten errichten lassen. Er war ja ein Künstler und Architekt ohnegleichen. Er hat ein Amphitheater gebaut und ein Theater und eine herrliche Residenz. Und selbst der hohe Priester hatte einen großen Palast. Und Herodes hat noch den Tempel in funkelndem Glanz erstrahlen lassen und die Zinnen mit Gold verkleidet. Jesus interessiert sich doch nicht für die tollen Errungenschaften des modernen Fortschritts. Er kommt an die elenden Örter unserer Welt. Und sehen Sie, das macht die Weihnachtsgeschichte so schön. Dass Gott irgendwo jetzt sucht, den Eingang, da wo Menschen traurig sind, verzagt und mutlos, wo es dunkel ist, wo Menschen nicht mehr weiter wissen. Und darum ist die Weihnachtsgeschichte eine Geschichte des Mitleids Gottes mit uns. So rum müssen Sie es drehen. Machen Sie daraus nicht eine Spendensammelgeschichte. Damit hat das gar nichts zu tun. Sondern des Mitleids Gottes mit uns. Gott kümmert sich um uns und er sieht unsere Nöte und er sieht unsere Verlassenheit. Was denken Sie, wie Gott darunter leidet, dass Menschen fern von ihm leben? Und er will sie aufsuchen, er will zu ihnen kommen und ihre Lasten wegnehmen und sich ihrer erbarmen, des Mitleids, aber des Mitleids Gottes mit uns. Er will helfen und lassen Sie sich doch beschenken, er hat doch Gaben für Sie bereit. Ach, das ist so wunderbar in dieser Weihnachtsgeschichte, dass man da hinhören kann, wie von dieser Weihnachtsgeschichte der Glanz sich in die ganze dunkle Welt hinein erstreckt und alle Menschen einlädt. Kommt doch, wie ihr seid. Ihr werdet überreich beschenkt. Ihr dürft nehmen und nehmen und nehmen. Sie können das dann weiterlesen im Neuen Testament vom Leben Jesu. Er hat nie von den Menschen etwas gewollt und erbeten. Er hat nicht die Güter und das Geld gesucht. Er hat nicht die bequemen Betten gebraucht und die behaglichen Wohnungen. Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegte. Er wollte nur Diener sein. Ich muss noch dran denken, als unsere Kinder in die Jakobsschule gingen, da ist einmal passiert, so im ersten Schuljahr des ersten Kindes, dass das Kind irgendwo eine halbe Stunde nicht zur Zeit zurück war. Oh, wie haben wir uns gesorgt? Was wird mit dem Kind bloß passiert sein? Es wird doch nichts passiert sein. So sorgt sich Gott um uns. Darum sendet er Jesus. Er geht uns nach. Und er steht doch schon ganz nahe bei denen, die keinen Mut mehr haben. Und darum führt uns die Weihnachtsgeschichte hinaus auf das Hirtenfeld. Es waren Männer, die hart arbeiten mussten mit einem schweren Lebensschicksal, so wie man in dieser Welt eben sich durchkämpft und sich durchbeißt und sich mit manchem auch abfindet und sagt, das ist mal mein Schicksal und damit muss ich fertig werden. Männer, die nicht klagen, aber die ihrem Geschäft nachgehen, in ihrem harten Beruf. Und plötzlich leuchtet über ihnen die Klarheit Gottes und sie stehen im Licht Gottes. Das ist mit dem Kommen Jesu geschehen, dass plötzlich über jedem von uns das geschieht. Der ewige Gott ist da. Bisher konnten wir gar nicht in sein Licht treten. Wir sind ihm ja davongelaufen aus Angst, wir hatten Furcht vor ihm. Wir dachten immer wieder an die krummen Dinge, die uns von Gott trennen. Und jetzt plötzlich in diesem Licht der Klarheit Gottes, da rufen die Engel diese herrliche Botschaft diesen Hirten zu. Ich verkündige euch große Freude. Euch ist der Heiland geboren. Ihr habt einen, der eure Nöte lösen kann, der sich eure annimmt, der für euch streitet, der euch nicht loslässt. Der ewige Gott ist da und hilft euch. Und das hat Jesus bekräftigt. Ihn hat es immer weiter gedrängt. Dort, wo die Kranken waren, die gebeugt waren durch jahrelange Krankheit, wo kein Arzt mehr helfen konnte. Und Jesus war dort, an den frischen Gräbern auf dem Friedhof. Und Jesus ging weiter, bis er diesen einen Auftrag Gottes erfüllen konnte und er die schwere Last unserer Schuld auf sich nahm, damit eine Sühne geschaffen wird, damit es wirklich Vergebung gibt, vollgültige Vergebung. Ich verkündige euch große Freude, euch ist der Heiland geboren. Also die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte des Mitleids, aber des Mitleids Gottes mit einer verlorenen Welt. Ist nicht merkwürdig, dass heute wir uns oft so ausspielen, wie wenn wir die Gönner Gottes wären? Darf ich dir noch was geben, lieber Gott? Wir wollen helfen, dass so ein bisschen die Nöte abgebaut werden. Ich habe nichts dagegen, dass Sie helfen. Aber tun Sie es nicht so, als ob Sie der Sache Jesu aufhelfen müssen. Er ist der Herr. Von ihm leben wir. Durch ihn sind wir nur. So eine letzte Frage. Stimmt das? Ganz gut, wenn man auch in der Weihnachtsgeschichte fragt, stimmt das eigentlich? Ist das nur eine süße Geschichte, die uns da erzählt wird? Ja, das ist natürlich die ganz entscheidende Sache. Stimmt das wirklich? Wenn das nicht stimmt, dass da ein Retter ist, dass Gott seinen Sohn sendet, dass er sich finden lässt von jedem, der ihn sucht, dann dürfen Sie gern die Kerzen ausblasen, dann dürfen Sie Weihnachten auf die Seite legen, dann lohnt sich all das nicht, für Träume lohnt sich's nicht. Und darum waren die Hirten auch Leute, die sagen, da wollen wir nachgehen und das prüfen, das müssen Sie jetzt ausprobieren. Sie müssen dem nachgehen. Begnügen Sie sich heute Abend nicht mit Stimmungen und mit ein bisschen Musik. Gehen Sie dem nach, weil das die Kernfrage unseres Lebens ist. Sie können sich nicht selber lösen. Sie sind in diesem Leben des Todes, das so kurz ist. Sind sie allein auf sich gestellt, wenn sie keinen göttlichen Retter haben, der ihnen beim Sterben die Hand unter den Kopf legt und der sie hindurchträgt? Wenn sie niemand haben, der sie im Gericht am jüngsten Tag freispricht? Und die Hirten, die liefen zur Krippe, fielen nieder und beteten das Kind an. Das ist die Christfreude in der Christnacht, wenn sie niederknien können und sagen, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Du bist für mich geboren, Jesus, in diese Welt gekommen. Und nun darf ich mein Fleisch und Blut nehmen, damit du daraus etwas zu deinem Lob machen kannst, damit du in mir wohnst. Herr, komm doch zu mir. Du musst mein Heiland sein. Eine Freudenbotschaft ist das, zum Prüfen, dass man nachgeht und das ausprobiert, ob das stimmt. Euch ist heute der Heiland geboren. Amen.